Breitband Topic.
Wie kann man eigentlich dieses unkontrollierbare Netz, das kein Anfang und kein Ende kennt, in dem jeder zum Sender wird, kontrollieren? Und vor allem, wie kann man Kinder und Jugendliche vor gefährlichen Inhalten schützen? Antworten darauf soll der neue Jugendmedienschutz-Staatsvertrag geben. Am Donnerstag haben ihn alle 16 Ministerpräsidenten unterzeichnet. Ab 2011 soll demnach eine Alterskennzeichnung und Filterung von Inhalten im Netz möglich sein. Besonders für Anbieter von Webseiten und Online-Spielen wird sich einiges ändern. Vera Linz erklärt, wie der Jugendschutz im Internet von morgen aussehen soll.
Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet.
Eine Warnung, wie sie lange nur fürs klassische Fernsehen galt. Bald wird es Ähnliches im Internet geben. Auch Netzangebote sollen ab dem kommenden Jahr, analog zum Fernsehen, eine Alterskennzeichnung erhalten. Damit Eltern wissen, was sie ihren Kindern zumuten können. Ein heikles Unterfangen, dessen ist sich Hans-Ernst Hanten, Bereichsleiter beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, im Klaren.
Wir sind uns natürlich sehr bewusst, dass dieser Bereich ein Freiheitsbereich ist. Es ist wichtig, dass dort Freiheit herrscht.
Sagt Hanten. Und damit die Freiheit nicht beeinträchtigt wird, soll der Jugendschutz im Internet weitgehend auf Freiwilligkeit basieren. Da sind zunächst einmal die Eltern. Sie sollen autonom entscheiden, wie viel Schutz sie für ihre Kinder wünschen, erklärt Martin Stadelmeier, Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz.
Der Grundgedanke ist, dass wir ein nutzerbestimmtes Jugendschutzsystem einführen wollen. Das heißt, die Eltern können bestimmen, welche Jugendschutzangebote sie ihren Kindern zugutekommen lassen wollen.
Um ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, müssen alle Provider, die einen Zugang zum Internet bereitstellen, ab dem kommenden Jahr eine Filtersoftware mitliefern. Die zeigt an, welche Netzangebote für welche Altersgruppen geeignet sind und welche nicht. Damit die Software aber auch die Spreu vom Weizen trennen kann, müssen alle Inhalte im Netz bewertet werden. Und das sollen nach dem Prinzip der Selbstkontrolle die Betreiber von Webseiten und Online-Spielen selbst tun. Denn, so Hans-Ernst Hanten,
das können diejenigen, die diese Produkte erstellen, am besten selbst. Sie müssen sich selbst beherrschen, sich so beherrschen, dass sie nicht andere schädigen mit dem, was sie machen.
Das heißt, jeder Inhalteproduzent soll sein Angebot selbst klassifizieren und diese Einstufung auf seiner Webseite publizieren. Dort soll dann stehen, ab welchem Alter das Angebot unbedenklich ist. Möglich ist auch, die Webseite für Kinder zu verschlüsseln oder bei Bewegtbildern eine Sendezeitbeschränkung einzuführen. Das alles ist freiwillig. Wer sich nicht selbst klassifizieren will, muss es auch nicht. Nur werden diese Seiten dann als ab 18 freigegeben registriert. Für die Politik ist dieses Modell ein Durchbruch.
Es ist eine Liberalisierung, es ist ein Zugehen auf die Nutzer, es ist die Inhalte, die im Netz sind, möglichst vielen zugänglich machen, indem wir sie altersgerecht einstufen.
Jetzt müssen nur noch die Länder zustimmen und dann, so die Hoffnung, ist man mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz ein gutes Stück weiter.
Ja, und die These möchte ich gleich mal weitergeben an Bastian Dietz, Diplompädagoge, Blogger, Mitglied der Grünen in Bayern und Referent beim Bayerischen Jugendring. Mit ihm sprach ich vor der Sendung und wollte zuerst von ihm wissen, ob Kinder und Jugendliche denn durch den neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag vor den Gefahren im Netz gerettet sind.
Naja, die Frage ist, wie der Jugendmedienstaatsvertrag tatsächlich wirkt. Und die Jugend kann eigentlich nur gerettet werden, wenn dann tatsächlich ein Jugendschutz stattfindet, der für das Medium Internet passend ist.
Für wie sinnvoll halten Sie denn den neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag?
Also von der Idee her ist er eigentlich sehr sinnvoll. Man hat erkannt, man muss für das Internet eine Regelung machen. Man hat erkannt, dass Medienkompetenz wichtig ist, vor allem bei den Eltern, und dass generelle Sperren über das ganze Land hinweg nicht sinnvoll sind. Großes Anliegen des neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrags ist es, dass vor Ort bei den Eltern Filterprogramme laufen, diese Filterprogramme den Schund, die gefährlichen Sachen rausfiltern, sodass nur noch das Sinnvolle für die Kinder drinnen bleibt. Und hier ist genau das Problem der technischen Umsetzung, denn wer filtert denn? Wer sagt denn, dass eine Webseite für Kinder ab 12 oder für Jugendliche ab 16 geeignet ist? Welcher Blogger, welcher Schreiber auf Wikipedia kann seinen Beitrag entsprechend einordnen? Wie kann man sowas rechtssicher gestalten? Und wie kann man vor allem diese ganzen Mikromedien, die es gibt, von Twitter über Facebook bis hin zu Blogs, wie kann man die in so ein System einbinden, wo man seine Inhalte markiert und sagt, das ist ab 12, das ist ab 16, wer soll das leisten und wie soll das praktisch tatsächlich funktionieren? Und dann läuft man immer noch Gefahr, dass am Ende bei den Kindern und Jugendlichen nicht das ankommt, was ankommen soll, weil am Ende ist es immer noch die Medienkompetenz der Eltern und der Kinder und Jugendlichen, die für das Funktionieren oder für die Wirkung von so einer Regelung maßgeblich sind.
Sie haben es schon angesprochen, den Punkt der Alterskennzeichnung. In der Pressemitteilung der rheinland-pfälzischen Landesregierung wird ja explizit auf die freiwillige Alterskennzeichnung von Netzinhalten verwiesen. Der Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur weist aber darauf hin, dass lediglich die Wahl der Maßnahmen zum Jugendschutz freiwillig seien. Gibt es denn im Gesetz nur eine Pflicht zur Alterskennzeichnung oder nicht?
Naja, juristisch begründet gibt es die Möglichkeit, dass man generell sein Angebot bezahlbar macht. Dann ist es in der Regel so, dass man Kinder und Jugendliche ausschließt. Oder man unterwirft sich den Regelungen zum Beispiel der FSK, der USK. Da gibt es diese Selbstregulierungseinrichtungen. Das ist aber für einen normalen Blogger oder für jemanden, der twittert, total utopisch. Denn der Mitgliedsbeitrag bei den Einrichtungen kostet, denke ich, irgendwie so um die 4.000 Euro im Jahr. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man seine eigenen Beiträge labelt, dass man sagt, das ist ab 18, das ist ab 16, das ist ab 12. Und die Jugendschutzprogramme, die bei den Eltern daheim laufen sollen, die filtern das natürlich raus. Die Frage ist, was passiert, wenn ein Beitrag überhaupt nicht gekennzeichnet ist? Das bedeutet natürlich, dass jeder nicht gekennzeichnete Beitrag, wenn so ein Jugendschutzprogramm läuft, außen vor bleibt.
Nochmal konkret auf kleine Internetprojekte bezogen. Was würde das denn für Blogger zum Beispiel bedeuten?
Das bedeutet, ich betreibe einen Blog und entweder ich kennzeichne meine Blogbeiträge überhaupt nicht oder ich kennzeichne sie zum Beispiel mit ab 12 oder ab 16. Und je nachdem, wie ich die Beiträge oder das gesamte Blog gekennzeichnet habe, ist der Zugriff auf meinen Blog von einem Computer, auf dem dieses Jugendschutzprogramm läuft, möglich oder nicht?
Wir sprechen mit Bastian Dietz, Diplompädagoge, Internetexperte und Mitglied der Grünen in Bayern, und zwar über den 14. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der sieht die Erneuerung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags vor und könnte am 1. Januar 2011 in Kraft treten. Das Gesetz hat ja nun seinen Ursprung im Rundfunk. Wie bewerten Sie das denn?
Das ist von der Historie erstmal sinnvoll, weil viele Leute, die sich mit Medien auseinandersetzen, setzen sich automatisch mit Rundfunk auseinander. Das heißt, man hat hier schon mal Leute am Start und in der Verantwortung, die grundsätzlich mit Medien sich irgendwie auskennen. Jetzt unterscheidet sich das Medium Internet aber grundlegend von großen Medien, wie wir sie in der Vergangenheit gekannt haben, wo das Angebot relativ übersichtlich war. Im Internet gibt es tausende von Angebote, tausende von Mikromedien, Einzelmedien und Dinge, wo man gar nicht weiß, wie soll ich die bewerten? Ist eine Facebook-Seite oder ein Wikipedia-Artikel ein eigenes Medium oder ist es Teil eines Mediums? Also sehr, sehr schwierig zu bewerten. Und hier Regelungen, vor allem Regelungen, die im globalen Internet wirken, einzuführen, das ist sehr, sehr schwierig. Und hier braucht es eine besondere Kompetenz, die über das hinausgeht, was zurzeit vorhanden ist. Das sieht man ganz stark in den aktuellen Regelungen vom Jugendmedienstaatsvertrag, wo immer noch von Sendezeitbeschränkungen die Rede ist, also ein Begriff, den man 1:1 aus dem Rundfunk in das Internet übernommen hat, sehr, sehr schwierig.
Wird da Politik immer noch von Leuten gemacht, die keine Ahnung vom Internet haben? Wie schätzen Sie denn die Medienkompetenz von Politikern heutzutage ein?
Grundsätzlich ist die Medienkompetenz bei den Politikern sicherlich ausbaufähig. Aber hier hat sie eigentlich in den letzten Jahren über die Parteien hinweg gezeigt, dass immer mehr Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und vor allem seit der Zensursula-Debatte im letzten Jahr hat man gemerkt, dass vor allem die Sensibilität erhöht worden ist. Das heißt, selbst wenn ich mich mit dem Thema nicht auskenne, denke ich als Politiker vielleicht zweimal nach, wenn ich zu diesem Themenkomplex irgendwie einen Beitrag leiste.
Sind denn Online-Medien überhaupt kontrollierbar? Ich meine, das Internet hört ja auch nicht an der deutschen Grenze auf.
Das ist ein großes Problem und zum Beispiel die Computerspielhersteller kämpfen seit vielen, vielen Jahren damit, dass es in den einzelnen Ländern unterschiedliche Regelungen gibt. Wenn ich nur daran denke, dass es hier bei uns in Deutschland ein großes Problem ist, wenn Hakenkreuze zum Beispiel in Computerspielen auftauchen, das ist in Spanien überhaupt kein Problem. Auf der anderen Seite ist bei uns ein freizügigeres Computerspiel, wo man irgendwelche nackte Haut zu sehen ist, vielleicht eher noch möglich. Das ist in den USA total verpönt. Und auch innerhalb von Europa gibt es hier ganz viele Unterschiede. Das heißt, dieser Jugendmedienschutz ist etwas, was man sehr schwer an harten Fakten festmachen kann, sondern zum Teil ist es etwas, was an den Moralvorstellungen in den einzelnen Ländern gekoppelt ist. Und das ist das ganze Schwierige an dieser Frage, denn das Internet ist tatsächlich ein globales Medium, aber wie es genutzt wird, ist von Land zu Land unterschiedlich.
Was wären denn alternative Ansätze für einen Jugendschutz im Internet?
Im Endeffekt kommt man immer wieder auf die Diskussion um Medienkompetenz zurück, um die Schulung von Eltern, von Kindern und Jugendlichen, dass sie den Umgang mit Medien genauso lernen, wie sie lernen, sich im Straßenverkehr aufzuhalten. Hier sind in erster Linie Eltern gefragt, hier sind Schulen gefragt, hier ist die Jugendarbeit zum Beispiel gefragt und hier sind eigentlich auch die Leute in Verantwortung, die dann tatsächlich die Medien anbieten, hier entsprechende Angebote zu machen.
Ob der Jugendmedienschutzstaatsvertrag in der jetzigen Form in Kraft treten wird, ist übrigens noch unklar, denn erst müssen alle Landesparlamente zustimmen. Beobachter der Diskussion rund um den Jugendmedienschutzstaatsvertrag betonen übrigens, dass es erstmals Anzeichen für das Ablehnen eines solchen Staatsvertrages gibt. Das Gespräch mit Bastian Dietz können Sie nachhören oder auch kommentieren, und zwar im Netz noch ohne Alterskennzeichnung unter breitband.deradio.de.